Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Episode 12. Unfassbar, Ich freue mich wahnsinnig. Meine zwei Leute wieder. NukaCast wäre nichts ohne Andy. Hi.
Hi. Na?
Na? Und natürlich seit letzter Folge mit dem Boot. Ja, guck mal, ich bin schon eine weiter. Kelly.
Besser als letzte Folge. Diesmal bin ich weniger erkältet.
Aber noch ein bisschen, gut. Ne?
Ein ganz kleines bisschen.
Ja, das dauert.
Das war hartnäckig. Deswegen, meine Freunde, auch wenn die Pandemie vorbei ist, bleibt, wenn ihr erkältet seid, einfach zu Hause.
Ja, das sollte man sich gönnen. Wir haben hier nicht ohne Grund eine Krankenversicherung.
Und wenn ihr nicht wisst, ob ihr krank seid oder nicht, also ich nies den gesamten Sommer über, trotz Tabletten, aber das hat nichts mit der Krankheit zu tun. Ich bin nur Allergiker.
Ja. Was machen wir denn heute Schönes, Gerrit?
Ja, also im Grunde, wir machen so einen Riesenfass auf. Also wir sprechen natürlich, wir wollen euch heute informieren über die Enklave, ne? Das große Thema Fallout 2 natürlich. Wir werden uns die Deathclaws genauer angucken und werden uns ein bisschen mit den Präsidenten während und vor allem vor dem großen Krieg angucken und während der Fallout-Reihen natürlich. Und ja, bin mega gespannt drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und das alles ist nämlich irgendwie unter dem großen Schirm der Enklave. Das kann man alles irgendwie zusammenführen. Aber das werden wir euch nach unserer obligatorischen Eröffnungslaberei eröffnen. Oh Gott, was für ein Schachtelsatz. Und genau deshalb starten wir mal schön rein.
Alarmstufe News.
Naja, kommen wir in die News-Rubrik. Wundervoll. Und da gibt es einiges, denn viele haben es wahrscheinlich schon gesehen. Fallout Bakersfield, ein schon lange angekündigter Doom 2 Mod, hat jetzt erste Gameplay-Videos bekommen. 4 Minuten 16. Wir haben das auch in unseren Shownotes verlinkt. Ja, Ego-Shooter-basiertes Fallout-Mod für Doom 2 sieht fantastisch aus. Man rennt durch Bakersfield, also Necropolis, und ballert Ghule und Supermutanten ab. Und es ist echt mit viel Liebe zum Detail, mit eigenem HUD und sehr, sehr schön gemacht. Ihr könnt den Trailer auschecken und alle weiteren Links findet ihr dann in der Trailer-Beschreibung bei YouTube. Richtig, richtig cool. Guckt euch das auf jeden Fall mal an und das soll so 26, 27 rauskommen. Richtig, richtig schön. Dann haben wir noch was richtig Cooles, und zwar ein deutsches Filmprojekt, ein Kurzfilmprojekt namens Leech wurde angekündigt und die Crowdfunding-Kampagne läuft seit dem 31.07. Die versuchen 10.000 Euro zusammenzubekommen, um dann ihre kleine Filmproduktion zu starten. Richtig, richtig cool. Und es könnte auch sein, ich habe da was an der Angel, dass wir mit denen noch ein kleines Spezial und ein Interview führen. Aber da bin ich jetzt gerade mit angefangen, das irgendwie anzuleiern. Bin gerade erst durch Instagram-Userin CoscoCat da drauf gekommen. Die hat nämlich davon was geteilt. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Danke dafür erstmal. Und da versuche ich jetzt gerade jemanden an die Leitung zu bekommen, dass wir da vielleicht ein kleines Interview zu machen können, weil Endzeit-Enthusiasten sind natürlich von Fallout nie weit entfernt und so kann man da die deutsche Community immer gut miteinander vernetzen. Wie gesagt, alles in den Shownotes, guckt euch die Crowdfunding-Kampagne an und lasst mal einen Euro da vielleicht, wenn ihr den über habt. Ansonsten ist noch Fallout-Sale bei Steam, da kann man mal wieder was günstig abgreifen, wenn man noch nicht alles hat. Schaut mal rein, also gibt's das Fallout 4 Gesamtpaket zum Beispiel für schlappe 15 Euro, das ist natürlich super. Ja, und ansonsten bin ich heute relativ international unterwegs, denn ich war gerade zu Gast bei dem wundervollen Fallout Lorecast von Robos Radio aus Amerika. Da musste ich morgens um 3 eine Podcastaufnahme machen. Da hat man als Patreon-Unterstützer so die Möglichkeit, sich dafür anzumelden. Und das habe ich gerade gemacht. Und das kommt auch diese Woche noch raus. Ich glaube, am Freitag haben wir auch alles in den Shownotes, die Homepage von Robots Radio. Und der hat auch einen fantastischen Discord. Wenn man der englischen Sprache mächtig ist, auf jeden Fall mal ein Abstecher wert. Da ging es so ein bisschen um Fallout, Rollenspiel und Charaktere. War auf jeden Fall eine ganz illustre Runde. Und der gute Tom von Robots Radio war auch auf der GCX 2025 in Florida. Die machen ganz tolle Sachen und spenden ganz viel Geld an Kinderkrebshilfe und Forschung. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ganz viel Fallout ist da auch vertreten auf der Convention. Und da war der und hat auch diese Woche oder letzte Woche Freitag auch eine Folge dazu gemacht, wo er den Sprecher von Paladin Dance interviewt und richtig, richtig super. Also unbedingt mal reinhören. Der Tom macht ganz, ganz tolle, sehr, sehr community-nahe Arbeit. Das macht wirklich viel, viel Spaß.
Da waren sehr viele Fallout-Leute auf der GCX. Das ist es auch richtig, richtig geil aus. Da war ich richtig neidisch, dass ich da nicht sein konnte.
Richtig, richtiger Augenschmaus auf jeden Fall.
Boah, gerade so nach Amerika ist halt, finde ich, schwierig.
Nee, war richtig viel drin dieses Mal.
Auf jeden Fall. Also es ist ja fast übergesprudelt. Ich bin hier schon die ganze Woche mal mitschreiben. Ganz, 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 ganz krass.
Ja, nimmt ja auch gerade so in Richtung Fallout-Serie jetzt auch bei uns auf dem Discord immer mehr.
Nimmt Fahrt auf.
Ja.
Analoges Ödland.
Switchen wir rüber zu dir, Kelly. Du darfst diese schöne analoges Ödland-Rubrik diese Woche füttern.
Ja, gerne. Also, wir hatten ja schon letzte Woche vorgestellt, dass ich cosplaye. Und seit, ach Gott, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, bin ich da auch jetzt Fallout drin. Also, Cosplay ja schon, wie schon gesagt, eine halbe Ewigkeit, schon mehr als 10 Jahre. Und das war auch irgendwie ganz witzig. Weil im Prinzip, ich habe nicht mit der Resonanz gerechnet. Ich habe gedacht, oh, mir gefällt Nick, ich mach den einfach mal. Und einfach mal ist halt auch ein bisschen schwierig gesagt, weil, wie schon gesagt, das Make-up's mega aufwendig. Und ich komm da an, ich war noch nicht mal auf der Con, direkt erkannt worden, war so Respekt. Und auf der Con, das war Stuttgart Comic Con letztes Jahr, bin ich dann so, ich wusste, es gibt Fallout-Stände. Witzigerweise, es gab 2 Fallout-Stände. Einer direkt von Bethesda und einer von unseren Freunden, den Walls. Damals waren sie noch nicht als Gruppe zusammen, da war es noch so ein bisschen so ein wild zusammengewürfelter Haufen. Oh Gott, ich habe das Sprechen verlernt. Und das war ganz witzig, weil im Prinzip, ich hatte gerade Fallout 4 fertig. Das war das einzige Fallout-Spiel, was ich bis jetzt gespielt hatte. Und komm dann dahin und war so, Verhaber, ich liebe euch. Das war schon direkt lieber auf den ersten Blick, weil als Nick und dann halt ein Stand, der halt Verhaber-themed ist, das war lieber auf den ersten Blick. So bin ich denen auch ins Gespräch gekommen und ich krieg jedes Mal ein alkoholisches Getränk in die Hand gedrückt.
Na klar, das fand ich jedes auch auf Mal. Der Nexus am besten. Ja. Das sind aber auch richtige Mäuse, ne? Also ich finde, Die sind alle so lieb, ne? Das sind so richtig so eine Wholesome-Gruppe einfach, ne? Richtig geil.
Ich war da auch so gerne. Ich konnte halt nicht so lange bleiben, weil ich war mit einer Freundin da, die jetzt nicht unbedingt mit Fallout zu tun hat. Deswegen haben wir auch viel Con halt besucht. Deswegen war ich halt nur hier und da mal am Stand.
Ja, Freunde sind schon manchmal lästig. Ja.
Ich hab sie sehr gerne und es hat mir auch echt leid getan. Die hatte ein Cosplay an, die hat Captain Carter gecosplayt, falls es euch was sagt, Marvel. Und das sieht richtig geil aus. Alles von Kopf bis Fuß selber gemacht. Alle nur so, oh mein Gott, Nick.
Ups.
Und es war so, Entschuldigung. Die Sachen, die ich neben Fallout mag, ist halt Marvel und Star Wars noch. Wo man sagen muss, Fallout und Star Wars, die Überschneidungen sind schon recht groß. Vom Fandom her. Da viele, die mit mir auch Fallout cosplayen mit mir dann auch Star Wars.
Na ja, gut.
Aber das war auch witzig, da kam von Waltz der liebe Broder auf mich zu und war so, boah, das wird er auch gern machen. Aber er hat sich auch noch nicht getraut an Nick, weil, wie schon gesagt, das Make-up einfach. Und dann kam auch so dieses, ja, Aber dann würde ich ja mein Alleinstellungsmerkmal verlieren, so mehr oder weniger. Und ich war so, nee, du. Es ist doch geiler, wenn mehr von dem Charakter da sind.
Voll, ist ja genug Nick für alle da, ne?
Genau. Und das ist halt so, dass es wird wieder besser in der Cosplay-Community, aber leider ist das halt immer noch ein bisschen drin, dieses leichte Gatekeeping mit mein Cosplay ist besser als deins. Und aber
naja, an
sich sind alle Nerds.
Das ist bei Warhammer aber auch so ein bisschen so, wenn man so eine feste Spielergruppe hat und auf einmal kommt einer, der dieselbe Space Marine Legion wie du spielst, das finde ich auch dann so fürs Kampagnenspiel und so auch dann oft immer nicht so geil.
Ja, aber bei Cosplay ist halt, du hast halt immer deinen eigenen Flick drinne und es ist halt geiler, wenn du halt mehr hast.
Total, da kann man sich auch immer sicherlich geil. Gut austauschen, wo man selber Schwierigkeiten hatte und wie was funktioniert und so, ne. Beim Vault Dweller sagt ja auch keiner, das habe ich aber schon gemacht.
Gut, da gibt es ja auch wirklich ganz viele Möglichkeiten. Da muss ich aber auch sagen, ich habe noch keinen guten Vault-Suit für mich gefunden.
Nee, muss ich auch sagen, das finde ich auch schwierig. Das finde ich auch wirklich schwierig. Ich bin auch immer am Gucken, aber...
Da gibt es doch einschlägige Ersteigerungsplattformen, die
Sachen
aus Season 3 jetzt momentan versteigern.
Echt?
Ja, man muss nur tief genug in die Tasche greifen.
Krass, ja. Schick mal einen Link, bitte. Ich hatte schon teilweise bei Etsy geguckt, da kannst du ja auch so ein richtig Filmqualitäts-Wallsuit machen lassen, irgendwie für ein paar tausend Euro. Aber das wollte ich jetzt auch nicht.
Ja, ich glaube, da musst du noch eine Null dranhängen, wenn du aus der Season was haben willst.
Ja, aber gucken interessiert mich schon. Ich war früher mal auf so einem Movie-Prop-Portal unterwegs, wo sie Original-Filmrequisiten versteigert haben. Und das war auch gruselig, aber auch geil.
Ja, also das ist halt... Aber es ist schon geil, wenn man sich so die Leute anguckt, die machen auch wirklich aus allem Wallsuits. Und das ist halt irgendwie, es hat trotzdem irgendwie was.
Hä, ist ja auch, ne? Wir haben ja auch schon beim Podcast drüber geredet, ne? Dass dein Vault selber, die Vault-Computer, die ja auch bei gewissen Schritten, die der Vault in Richtung Öffnung geht, die dann auch ja andere Schnittmuster freischalten und so. Und es gibt ja Vault-Suits dann auch in verschiedensten Ausführungen und sowas.
Ja, deswegen, ich finde, jedes Cosplay ist valide. Fand ich auch geil. Aber was auch noch ein Cosplay-Tipp von mir ist, wenn ihr so auch besonders in Endzeit cosplayen wollt, Vinted. Einfach irgendwas Secondhand und dann einmal verhunzen und dann ist geil.
Ab geht der Peter. Oder halt einfach mal richtig schön in Secondhand-Läden gehen, dann kann man das Ganze auch direkt anfassen.
Oder das.
Sehr, sehr also, gut.
Ja, oder wie wir ja bei unserem gemeinsamen Schauen bei der Movie Night, die wir ja auf dem Discord veranstalten, gesehen haben, kann man ja sich auch solche Altklassiker wie Mad Max zum Vorbild nehmen und da hat ja jeder von uns sofort gesagt, geil, das könnten auch Raiders sein.
Absolut, ja. Ich meine ja, Fallout 1 und 2 waren ja auch optisch auch stark daran orientiert, ne? Das muss man logisch sagen. Aber generell auch diese ganze Welle von italienischen Endzeit-Film, die nach Mad Max kam und so, da ist so viel Inspiration, ne? So viel weirder Scheiß einfach, da könnte man so gute Sachen draus machen.
Und da ja gerade die Spiele auch nur so einen ganz kleinen Bereich immer beleuchten.
Absolut.
Hast du ja alle Freiheiten, ja, die du willst, ey.
Vor allen Dingen Überschrift Raider, ne? Da geht einfach alles. Richtig, richtig gut.
Du willst dich anziehen wie ein Assi-Penner? Okay.
Tu es.
Nimm doch eine Waffe mit und behaupte, du bist ein Fallout-Raider.
Richtig gut.
Was stinkt hier so?
Wir sind einfach wild, Leute. Das ist einfach
ja, das
Coole daran.
Meine ganzen Crust-Punk-Kumpels von früher, die müssten alle nur eine Knarre in die Hand nehmen und die könntest du so auf den Fallout-Stand stellen. Würde ja, passen.
Erst auf Knarren habe ich noch hier.
Ja, apropos Knarren, das ist ja auch auf vielen Conventions jetzt auch immer ein Problem bei Cosplayern. Habe ich gerade gesehen, dass das auch auf der Gamescon gerade wieder hart verhandelt wird. Da kannst du auch was zu sagen. Vaults und Gamescon. Ha, was für ein Übergang.
Ja, also erstmal zu den Cosplay-Regeln. Also ja, ich kann schon verstehen, dass die Regeln haben, weil Gamescom ist fucking voll. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn es da eng wird. Aber so, es ist halt wirklich teilweise echt schwammig gehalten mit den, was ist jetzt vom Bekleidungsgrad her okay. Und auch eine Freundin von mir hat denen auch mal geschrieben, jo, was ist hier, ich hab die zwei Cosplays, wie sieht's da aus? Da meinten die, ja, ist okay, aber es kommt halt immer auf die Leute, auf die Security vor Ort an. Und das war schon wieder so,
Ach, du meinst jetzt wegen so übersexualisierten Cosplay oder was meinst du bekleidungsmäßig? Okay.
Also einmal das und einmal auch die Helme.
Mhm.
Und bei vielen Sachen gehören halt Helme und Masken dazu. Sprich jetzt Star Wars, so ein Clone Trooper oder so ein Stormtrooper oder Mandalorianer. Die haben halt Masken auf. Oder halt jetzt hier, Powerrüstung. Da hast du auch einen Helm. Also,
ja, voll.
Klar. Es ist halt, was soll das? Also,
ja, da müssen die ihre eigenen
aus Security-Sicht ist das aber tatsächlich ein Problem, wenn die Leute da vermummt auftauchen.
Ja,
das
auf jeden Fall. Stimmt, aber vielleicht könnte man dann lieber sagen, dass echte Terroristen das dann so kennzeichnen, dass das echt ist und das dann in die Richtung. Dass die dann sagen, das ist wirklich eine echte Kalaschnikow.
Genau.
Und dass also man dann denen auch sagt, das geht nicht.
Also echte Terroristen bitte nur durch Gang 3, weil da müssen die einen Wenzel True Terrorist kriegen.
Ja, genau.
Und True Weapon und so weiter.
Ja, das finde ich gut.
Das muss bitte angemeldet werden.
Das wäre eine Lösung für das Ganze.
Also ich finde es ja gut, dass gesagt wird, keine Anscheinwaffen oder sowas, das ist schon cool, weil ich finde, Star Wars oder Fallout-Waffen, das erkennst du, dass das keine echten Waffen sind. Jetzt Nerfguns zu verbieten, ist wieder so eine Frage, so, ja, okay, kann man verbieten, wenn es sein muss.
Ja, wobei, gibt im Internet super Anbauanleitungen, wie du eine echte Waffe in der Nerfgun versteckst.
Ah, ne? Cool. Also vielleicht kannst du davon auch mal ein paar Links in die Shownotes stellen. Also. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Ja, aber zurück zu Vaults und Gamescom. Wann ist denn die Gamescom?
Oh, Ende August?
Ich kann dir das ganz genau sagen. Und zwar vom 20. bis 24.8. Also gar nicht mehr lange hin. Das ist schon in zwei Wochen. Richtig, schon richtig mal. Super. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall Vaults bewundern. Du warst nicht da, ne? Du warst bei einer anderen Convention mit denen zusammen, oder?
Ja, Stuttgart Comic Con.
Stuttgart Comic Con, das war's. Also nicht Gamescom.
Genau. Ja,
mit diesen ganzen Com-Dingern, wer weiß das schon. Also.
Ja, es ist schlimm. Aber Gamescom bin ich echt noch am... Also, die haben es mir jetzt schmackhaft gemacht, weil jetzt hier Wes Johnson auf der Gamescom ist. Der ist ja auch großes Ding in Fallout. Puh, das macht's schon... Bethesda ist ja auch da.
Ja.
Das ist schon...
Ja, aber
solange die uns nicht sponsern, kommen wir da nicht hin.
Das habe ich auch gedacht. Sponsert uns. Gamescom sponsert uns.
Ja. Ich meine Bethesda. Setze mich ja gerne bei denen an den Stand, mache auch Werbung für die. Wir machen auch deine Live-Folge. Da dürfen sich auch ein, zwei Leute von Bethesda äußern. Aber
nicht lange.
Nee.
Die kriegen zugeteilte Sprechzeiten.
So, ihre 20 Sekunden laufen. Start, Stopp, auch vorbei. Ey. Wir wollten doch nur was über Fallout 5 wissen.
Nur ein bisschen.
Absolut. Und apropos Synchronsprecher, da gibt es ein wundervolles Radiospiel, ne?
Ja. Oh. Das finde ich, es kennen zu wenig. Es ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, anderthalb Jahre oder zwei Jahre alt, aber es lohnt sich, Leute. Es gibt ein Radiospiel mit den richtigen Fallout-Synchronsprechern, aus dem Englischen natürlich. Ich finde, unsere deutschen Synchronsprecher haben auch einen super Job bis jetzt gemacht, aber die Englischen sind natürlich auch großartig.
Ich habe tatsächlich noch nie ein Fallout auf Deutsch gespielt. Mir war das, bis Gerrit mir das gesagt hat, war mir das überhaupt nicht klar, dass das überhaupt so komplett übersetzt wurde.
Wirklich gut synchronisiert, muss ich gestehen. Im Englischen lohnt sich zum Beispiel Fallout 4 besonders, weil Cotsworth kann Namen sagen. Das kann er im Deutschen nicht. Der hat, glaube ich, 300 Namen eingesprochen. Oder mehr. Und ja, zu dem Radiospiel Death Shroud, The Nick Valentine Story. Und ihr könnt euch denken, warum ich das mag.
Sehr, sehr cool. Verlinken wir alles in den Shownotes. Ist auf jeden Fall so eine Art Hörspiel dann, ne?
Genau, also das gibt's auch. Ich kann es empfehlen, auf YouTube zu gucken, weil dann kann man auch den Synchronsprecher beim Acten zugucken. Das finde ich sehr cool. Und da gibt's ja den Nick Valentine-Synchronsprecher, er spricht auch die Mr. Handys. Und wenn der dann switcht von Nick Valentine zu den Mr. Handys, das ist großartig.
Richtig cool. Ja, musst du mir nachher mal alles schicken, dann schmeißt du das auf jeden Fall in die Shownotes und dann
immer gerne.
Haben wir da ganz, 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 ganz viel Freude mit.
Ich finde übrigens ganz, ganz lustig, Andy hat ins Protokoll geschrieben, die Enklave, Faschistoid, technisch und mit einem Hauch Wahnsinn. Ich finde ja, da müsste genozidal rein.
Genozidal, ja, könnte man machen, auf jeden Fall. Die Enklave ist so viel. Ich dachte auch, faschistoid beinhaltet wahnsinnig, aber ja.
Nee, tatsächlich nicht.
Wahnsinnig sein, kannst du auch ein Arschloch sein. Ne?
Genau. Nicht jeder Wahnsinnige ist faschistoid, aber jeder Faschist ist wahnsinnig.
Ja, auf einem gewissen Scale auf jeden Fall. Ja, die Enklave, eine amerikanische Schattenregierung im Prinzip. Im Prinzip das, was ja so Sachen wie die Epstein-Files und all sowas, diese ganzen Verstrickungen von superreichen Konzerninhabern, Politikern, Militärs, alles, bei allen Leuten, wo man denkt, Mensch, die haben auf jeden Fall irgendwelche Leichen im Keller. Und jetzt gerade, was in Amerika da abgeht, das ist ja wirklich Futter hoch 10. Ne? Ich meine, ganz, ganz schlimm für die ganzen Opfer und sowas. Also da ist ja wirklich, wenn man jetzt hört, dass irgendwie da Deals mit Ghislaine Maxwell ausgehandelt werden und ganz, ganz furchtbar. Aber das sind alles so Sachen, die lassen solche Sachen wie die Enklave eigentlich, ja, man kann immer so Geheimstrukturen ahnen und was so hinter verschlossenen Türen bei so Superreichen und so passiert. Man will es eigentlich gar nicht wissen, aber man will es auch irgendwie wissen. Ja, die Enklave haben wir schon ein paar Mal so angeschnitten. Das ist, ja, wie schon gesagt, eine Schattenregierung, die aus der US-Vorkriegsregierung hervorgegangen ist. Und die haben sich halt die Eliten der Gesellschaft gesucht, um damit sozusagen, ja, die Fäden zu ziehen, was die momentane Regierung anging, aber auch schon mal ein Leben nach dem großen Krieg zu planen, denn das sind ja keine dummen Menschen und die haben die Lage sehr gut analysiert und haben für sich auch gesehen, dass ja der Kapitalismus und am Ende auch dieses totalitäre System dann im Fallout Amerika nur in einem totalen Krieg enden kann. Und so wurde ja überall geplant, die hingen überall mit drinnen, ne? Vaultag, alle waren da beteiligt und oftmals Teil der Enklave. Und ja, wir haben das Ganze schon mal beleuchtet, dass sie auf dieser geheimen Ölbohrinsel im Pazifik, dieser Poseidon Oil Rig, nachher da auch den Atomkrieg überlebten und da erstmal ihre Hauptbasis hatten. Die wurde natürlich, wurde ihrem Schicksal überführt, sag ich mal, ohne zu viel zu spoilern in Fallout 2. Wir haben da auch mehrere Basen, Geheimbasen. Finde ich auch ganz cool, dass die Enklave erst in Fallout 2 so richtig auftritt. Dadurch ist das ja auch so echt so, in Teil 1 gab es die halt einfach nicht. Und in Teil 2 ist sie dann auf einmal da, aber auch eher im Endgame. Man trifft ziemlich früh Frank Hurricane, von dem werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber man ist ziemlich lange im Unklaren, was das mit der Enklave überhaupt auf sich hat. Und bis man dann nach Navarro kommt. Aber da kommen wir noch mal zu, spätestens dann in unserem Walkthrough durch Fallout 2. Das Ziel der Enklave ist dann nach dem großen Krieg im Prinzip die Wiederherstellung der USA, aber nur mit reinen Menschen. Also die haben schon ein sehr, sehr krasses Weltbild. Und also sagen halt auch so für sich, sie wollen halt wirklich reine Leute und betrachten sogar so normale Ödlandbewohner als befleckt und ja schon auslegungsweise als mutiert und nicht mehr rein. Deswegen können die in ihrem neuen Amerika im Prinzip nicht bestehen und nicht da sein. Also da wird dann schon auf die totale Vernichtung auch abgezielt. Das hat die Enklave dann im Laufe der Spiele immer mal mit anderen Methoden versucht. Und ja, das schaffen die natürlich nicht, weil sie alle nur in ihren Laboren auf ihrer Ölbohrinsel sitzen, sondern weil die technologisch einfach richtig was auf dem Kasten haben. Da haben wir auch schon mal in der Power Armor Folge drüber geredet, dass die sozusagen die Pläne für die X01 Power Armor weiterentwickelt und ihr eigenes Ding draus gemacht haben. Also wie gesagt, die haben Power Armors quasi zur Verfügung, gute Militärausbildung, wahnsinnig gute Waffen. Die waren am Anfang die einzigen, die Vertibirds hatten, weil die halt auch eng mit dem US-Militär verstrickt waren und dementsprechend konnten die Vertibirds bauen. Das ist auch großer Dreh- und Angelpunkt, so eine die große Nebenqueste quasi, die mit dem Hauptquest von Fallout 2 auch abgeht. Vertibird-Pläne und so ist auch die Bruderschaft erst an Vertibird-Pläne gekommen. Also das ist ein großer, großer Meilenstein für die ganze Fallout-Lore, was da in Fallout 2 passiert mit der Enklave. Ja, wie ich schon gesagt habe, ideologisch nutzen sie natürlich dann diese ganze Technologie, um ihre faschistisch-elitäre Gesinnung auszuleben und halt wirklich dann auch mit Plan eine, ja, Alleinherrschaft und ein neues Amerika zu erbauen anstreben. Damit aber nicht genug. Die haben nicht nur krasse Waffen und eine ganz, ganz schlimme Weltanschauung. Nee, die schrecken eigentlich bei ihren Plänen zur Machtergreifung von gar nichts zurück und führen auch einfach crazy genetische Experimente durch. Das werden wir diese Folge auch jetzt mal hier und da beleuchten, was da genau abgeht. Ja, das sind schon ganz schön abgebrühte Arschgeigen. Und ja, einfach grob zusammengefasst, die Enklave arbeitet halt mit sehr viel so sehr hohler Symbolik, um halt so auf Bauernfängerei zu gehen und ihre Mitglieder so Gehirnwäsche zu unterziehen. Das ist so ein bisschen zu vergleichen mit so einem, ja, mit so einem reaktionären Rechtsaußenmilieu heutzutage. Da wird halt ganz, ganz klar auf wirklich so Symbolik gesetzt, wie zum Beispiel halt der Präsident der Vereinigten Staaten als so eine Art unantastbare Figur, die über allem steht. Und selbst nach dem Zusammenbruch von Amerika und einfach diesem offensichtlichen Scheitern dieser oberflächlichen Werte, ist es trotzdem so, dass sie auch dann immer diese Figur des Präsidenten hochhalten, auch wenn es am Ende nur eine Marionette ist.
Finde ich ja auch ganz witzig, ne? Wenn du verschiedene Science-Fiction-Universen dir anguckst, und ich meine jetzt nicht nur irgendwie die klassischen großen, sondern egal welche, ist es ja immer, es gibt diesen dritte Weltkrieg mit totaler Zerstörung, und dann biegen die aber in verschiedene Richtungen ab, ne? Einige behalten dieses, aber die Regierung müssen und so weiter System bei, und andere sagen, ja, jetzt ist eh alles im Arsch, lass uns mal irgendwie was Neues versuchen. Und das finde ich ganz spannend. Hier ja auch ein bisschen die Frage, die sich auftut, um wieder zum Fallout-Universum zurückzukehren. Ab wann genau die Enklave eigentlich angefangen hat, die Macht wirklich zu übernehmen? Also es ist ja nicht nur kurz vor dem großen Krieg, sondern die Vermutung liegt ja schon, ich habe jetzt keine Zahlen dabei, aber das ist schon deutlich vor Ausbruch aus des amerikanisch-chinesischen Kriegs so war, dass da die Enklave schon ganz, ganz krass ihre Finger mit im Spiel hat, ne?
Absolut, ja, ja. Die Enklave ist da schon lange mit dabei und plant. Man kann das ja so ein bisschen erahnen bei der Fallout-Serie. Ich hoffe, das machen, werden sie der zweiten Staffel noch weiter ausrollen. Mit diesen Plänen, dieses, ja, dann müssen wir die Bombe am Ende halt selber zünden, so. Und da ist ja auch ganz klar mit den Funktionären dieser Großkonzerne auch die Enklave mit im Spiel. Und ich hoffe, dass Cooper Howards Frau am Ende Teil der Enklave ist. Da wird, glaube ich, noch richtig was aufgedeckt.
Ja, das wäre mega. Auch wenn das so genauer beleuchtet wäre, wer da eigentlich alles in diesem Raum saß. Bei dieser konspirativen Sitzung. Boah, super. Worauf ich jetzt hinaus will, um wieder zum Thema zu kommen, ist halt der Präsident. Und da haben wir jetzt ein großes Phänomen natürlich, ne? Wir kennen es heutzutage, ey, der ist in aller Munde und eine schillernde Figur, und er steht da, also nicht nur das Amt des Präsidenten, sondern je nachdem, wer diesen
Posten... Eine wirklich zur Zeit schillernde Figur.
Sehr strahlend orange.
Genau. Ich glaube, die drehen bei einigen Kamerafiltern gerade, ja, bei seinen Lieblingsdingern den Filter runter. Auch da werden wir wieder gespannt sein, ob die Simpsons recht hatten, aber das Jahr hat ja noch ein paar Monate vor uns.
Oh.
Nein, zumindest ist das Problem, dass vor dem großen Krieg halt der Präsident Wochen vorher schon tatsächlich überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt. Also Monate. Wir wissen nicht, Monate, genau, wir wissen nicht, wer der Präsident ist, also der letzte Präsident, während es die Vereinigten Staaten so noch gibt, also vor dem 23. Oktober, vor dem großen Krieg, wissen wir nicht, wer der letzte Präsident ist. Das hat Bethesda tatsächlich auch sehr intelligent gemacht, da keinen Namen sich zu erfinden oder irgendwie sowas. Sondern wirklich zu sagen, okay, lassen wir völlig offen, wissen wir nicht, ist in den Annalen verschollen gegangen und so weiter.
Ich liebe sowas. Das ist auch mein großer Kritikpunkt am modernen Warhammer 40.000. Dass die einfach viel zu viel ausflashen, was die Lore angeht. Ich finde es richtig geil, wenn Sachen einfach im Schatten gelassen werden und auch nie aufgedeckt werden.
Ja, wobei ich da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung bin. Ich finde dieses Ausflashen, sie halten da, finde ich, mit sehr, sehr starken Spotlights auf gewisse Dinge. Was aber dann wieder 10.000 neue Schatten aufmacht. Ja, also ich finde, du hast immer noch so viel, also weil dieses Universum halt einfach auch so riesig ist.
Wirklich, aber ich sehr bemüht und sehr beliebig.
Auch.
Aber
auch,
egal.
Sehr, ja, genau, lass das an einer anderen Stelle in einem anderen Podcast. Nein, es gibt hier tatsächlich Verschwörungstheorien, die wir in Fallout 2 auch teilweise nicht aufdecken können, aber auf die wir gestoßen werden. Wir finden zum Beispiel in der besagten Poseidon-Plattform, da finden wir Hinweise darauf, dass es zum Beispiel eine Krisensitzung gab, pre-War, also ne, an den Terminals, die wir uns da angucken können, wo hochrangige Regierungsmitglieder plötzlich gar nicht mehr da waren. Oder dass die halt verschwunden sind. Da wird wirklich davon gesprochen, so, ah, hier fehlt, also ne, der und der nicht mehr auffindbar, ist weg. Wir kriegen immer nur so Snippets und Snippets sind natürlich das Geilste. Ich meine, was passiert um so Snippets rum? Es werden Verschwörungstheorien drum gebildet. Wir haben nicht alle Infos, also ist es ein Mysterium. Und da sind halt nicht wenige, die dann tatsächlich glauben, aus diesen Snippets sich zusammenreimen, dass es halt so ist, dass der Präsident bereits vor dem Krieg in irgendeine streng geheime Enklavenbunkeranlage verschifft wurde. Ne? Also nicht unbedingt auf die Ölplattform, weil dann würde da irgendwo ein Verweis zustehen, sondern vielleicht in Anlagen wie zum Beispiel Raven Rock oder irgendeine andere, noch uns völlig unbekannte Offshore-Einrichtung. Es gibt noch weitere Theorien, die dann aber in den Bereich gehen, dass es vielleicht auch ins Weltall geflohen sein könnte und so weiter und so fort. Aber soweit erstmal da. Hier auch ganz spannend finde ich, dass man tatsächlich dieses ganze Thema Präsident und so weiter noch weiter ausgeführt wird in den nächsten Teilen. Also der Präsident vor dem großen Krieg ist so ein Mysterium. Wir wissen nicht genau, wer das ist. Wir wissen eigentlich nicht viel über den, außer dass er Monate vorher schon nicht mehr in Erscheinung getreten ist.
Das wissen wir tatsächlich aus so einem Zeitungsartikel aus Fallout 4 vom Boston Bugle.
Ja, du findest es aber, wie gesagt, die Infos, dass er dass da welche verschwunden sind, auch schon in Fallout 2.
Ja, total. Aber es gibt so ein ganz, ich glaube, es ist aus einem Ladescreen. Das ist ein Zeitungsartikel, wo halt gesagt wird, wo ist eigentlich unser Präsident? Und da wird auch Enklave gedroppt. Also auch die Öffentlichkeit. Kurz vorm großen Krieg wurde das halt offenbart, dass es sowas gibt. So, was natürlich dann belanglos war, als die Bomben fielen. Aber finde ich ganz spannend, dass auch schon vor dem Krieg sozusagen das Wort Enklave in einer normalen Tageszeitung gefallen ist.
Ist halt jetzt ein bisschen die Frage, ist für die Enklave sowas wie für uns die Illuminaten?
Ich glaube schon.
Also, weißt du, wie ich meine? Das fällt ja heute auch.
Ja.
Also ich meine, du kannst ja, es gibt ja Schwurbler-Magazine und so, da kommt dann auch von wegen so Theorien auf mit, oh, werden wir heimlich von Echsenmenschen. Also die nehmen das ja auch
werden in den Mund, wir, wo ich, und die regieren also uns aus der Hohlerde.
Ja, genau.
Das sollte hier im Podcast eine einstimmige Meinung sein.
Also wobei ich der Meinung bin, das sind keine Ex-Menschen, sondern wir werden eigentlich regiert von Godzilla, der in der Hohlerde lebt.
Ja.
Und der Film uns nur darauf vorbereitet.
Ja.
Wir haben auch keine Flutwellen und so weiter, sondern Godzilla taucht mal wieder auf und klingt übersetzt, valide. Dass wir verstehen, was er von uns will, tut Godzilla für ihn.
Okay. Kelly, wie stehst du dazu?
Wenn wir über Godzilla reden, klingt schon fast so, als könnten wir gleich über Deathclaws reden.
Das stimmt, das werden wir wahrscheinlich auch noch tun. Kelly hält sich da offensichtlich bedeckt. Ich glaube, ja, aber man weiß auch nie, wer mithört. Die Schattenregierung ist überall.
Genau, Herr Müller vom BKA grüßen wir an dieser Stelle auch.
Unser bester, unser treuster Zuhörer.
Aber wir liefern noch keine Hinweise darauf, wo genau wir sitzen.
Nicht in der Hohlerde.
Genau.
Zwinkern der Smiley.
Genau, hier tatsächlich, aber bei den späteren Teilen, Teil 2 natürlich auch, und da will ich auch nicht zu viel spoilern, aber in den späteren Teilen kommt halt tatsächlich auch immer mehr noch, also der Fokus wird immer mehr, immer weiter auf diesen, auf den Posten des Präsidenten wieder gelenkt. In Teil 2 haben wir plötzlich dann einen Namen. Also, ne, da finden wir ja Herrn Richardson, der plötzlich.
Richardson.
Nein, er heißt tatsächlich, wo wir bei den Epstein-Files vorhin waren, tatsächlich Dick Richardson.
Ja, aber Dick ist ja die Abkürzung
genau.
Von Richard.
Aber ich finde es trotzdem witzig, Dick Richardson. Der quasi sich einfach nur, also in dem Fall, er schimpft sich halt nur Präsident, ne? Nie legitim irgendwie das Amt überschrieben bekommen oder so, sondern er ist halt einfach Chef der Enklave, fertig, bumm.
Doch voll der Assi einfach, der. Ja. Der dich ja auch voll an.
Ja, und da ist halt auch, dass diese Genozidprojekte, über die wir halt noch an anderer Stelle sprechen werden, halt auch voll, das ist halt voll er, ne? Also er lebt das auch völlig aus. In Fallout 3 geht die gesamte Geschichte dann tatsächlich, finde ich zumindest, noch eine Ecke geiler. Da haben wir John Henry Eden, der plötzlich wieder als Präsident auftaucht, aber sich sehr stark in den Sachen, die er so raushaut und so weiter, schon an bekannte Persönlichkeiten erinnert. Also ganz, ganz viel ist halt Zitate von Ronald Reagan auch und vieles auch, ne, die Verfassung wird zitiert und so. Und da hast du schon manchmal so ein bisschen den Eindruck, okay, ist das echt oder ist da irgendwie was zusammengeschnitten und es wurde einfach nur abgespielt? Und da kommt man ja in Fallout 3, ist es dann schon spannend, wenn man so ein bisschen dahinter kommt, was denn eigentlich so los ist,
finde ich. Ja, ich finde vor allen Dingen, du kommst ja bei der Enklave an und kommt auch an, also unter welchen Umständen du da ankommst. Du bist ja erst in diesem crazy FEV Vault und dann kommst du, dann holt dich da die Enklave ab und verhaftet dich sozusagen. Und dann ist das auch immer, wir bringen dich zum Präsidenten, ja, bring mich doch mal zum Präsidenten. Und dann rennst du da hoch und dann ist da so ein riesiger Computer und ein Bildschirm und da redet auf einmal der Präsident mit dir. Du bist so, okay, weird.
Jetzt wollte ich es doch offen lassen und du hast es gespoilert.
Ach so, ja, können wir rauspiepen, tut mir leid.
Alles gut, ich finde so nach eingeschobene Spoiler immer gut. Spoilerwarnung, das eben gerade war ein Spoiler.
Wenn ihr noch Fallout 3 spielen wollt.
Genau, also okay. Wer Fallout 3 noch nicht gespielt hat und sich nicht spoilern lassen möchte, spult einfach 30 Sekunden zurück und spult dann 40 Sekunden vor.
Dann wird das jetzt doch, warte mal, wir machen jetzt nicht mal
weiter. Nein, lass drin, ich finde das super. Das ist doch natürlich, ist doch super. Aber was das jetzt, also geil finde ich, es gibt halt auch eine Theorie, oder vermutet, das ist meine Vermutung, was mit dem Präsidenten großer Krieg passiert ist. Die Enklave selbst sieht sich ja als die legitime Regierung. Das sind einfach alles Eliten, die der Meinung sind, wir sind die einzigen, die Amerika führen können und so. Ich möchte jetzt keine Verweise auf das Jetzt und Hier und Ist so
treffen. Das ist halt aber so bescheuert, dass so viel Fallout einfach so krasse Parallelen hat.
Ich finde es so grausam, dass sich vor 30 Jahren Leute sowas einfach ausgedacht haben und gesagt haben, boah, lass uns mal so ein paar Verschwörungstheorien zusammenwürfeln und da bauen wir uns eine geile Story draus und so. Und heutzutage ist einfach so, ja, wir wählen so einen orangenen Opa an die Macht, der ein schlecht sitzendes Toupet trägt, was so Comiczeichner schon vor 20 Jahren gesagt haben.
Also, wenn man sich an das Attentat erinnert, hat er anscheinend auch Selbstheilungskräfte wie Wolverine. Also.
Ja, und da denke ich halt immer so, ja, hätten die mal jemanden genommen, der ein bisschen besser gezielt hätte, ne? Oh.
Na.
Ja, also nicht ihn überhaupt getroffen hätte, meine ich. So meine ich, weil dann würde das nicht auffallen. Das ist wie Gerhard Schröder, der sich damals natürlich nicht die Haare gefärbt hat. Für alle, die sich daran noch erinnern können.
Ach ja.
Dann lässt sich dann halt auch tatsächlich so ein bisschen die Vermutung aufmachen, dass der Präsident vielleicht nicht so in diesem Bottich mitschwimmen wollte und gesagt hat so, yeah, also, wir haben ja keine Ahnung von diesem Typen, sondern vielleicht hatten sie kurz vorher so eine Art Barack Obama 2.0 gewählt, der gesagt hat so, oh geil, also gegen euch bin ich und dann war er halt auch schnell wieder weg. Alles möglich, wissen wir nicht, gibt's keine Infos zu, finde ich auch gut, dass Bethesda da einfach eine große Lücke gemacht hat.
Ja, ich würde jetzt Obama nicht als den großen Revoluzzer darstellen, aber
ein deutlich rationaler, also schlimm finde ich halt, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, schlimm finde ich, dass man heutzutage, also als Kind, die so die 2000er-Wende mitgemacht haben, muss ich sagen, wir haben damals gedacht, schlimmer kann es auf dem Präsidentenamt nicht werden und heute sagst du dir, auch den hätten wir gern zurück. Ja,
wo wenn George Bush auf einmal die Stimme der Vernunft ist und du denkst, ja, wow.
In was für einer Welt leben wir, krass.
Was ist hier eigentlich los?
Hatten wir nicht letzte Folge das mit Tandy, dass die so uralt ist? Da habe ich auch nur gedacht, also die hat wahrscheinlich auch sich an ihrem Posten festgekrallt, um den nicht loszulassen für die Nachfolger.
Ja. Das stimmt.
So wie es die Queen nach meiner Vermutung hat. Genau, so wie die Queen meiner Vermutung nach versucht hat, so lange auszuharren, bis ihr Sohn sagt, ja komm, lass das meinen, so, also lass es den Enkel machen.
Ja genau, einfach den eigenen Sohn überleben.
Aber gut, so viel grob zu dem Präsidenten des Fallout-Universums. Und das Wichtige hier ist halt einfach, wir haben ja vorher gesagt, dass die Enklave ganz viel mit so Symbolen spielt und mit Symbolfiguren. Und so ist halt vor allem, wenn wir, also wir als Deutsche können uns das halt nicht mehr so vorstellen oder uns da reinfühlen, aber in den Staaten ist das Amt des Präsidenten, also es gibt diesen Präsidenten halt, das ist so eine Strahlungskraft, dieses Amt, und so eine potenzielle Macht inne, wie man ja jetzt sieht, dass das halt einfach, das bedeutet halt was, ne? Also wenn du der von irgendwem legitimen
Präsident bist. Sieht man, finde ich, jetzt auch gerade an den gerade releaseden South Park-Folgen, was das für ein Aufschrei ist, ne?
Ja, richtig, genau.
So, also dass das überhaupt Thema ist, ne?
Es darf halt an George W. An dem Orangenen darf halt als Person kritisiert werden, okay, aber niemals an dem Amt. Und das finde ich so krass, weißt du, dass du das ist heilig.
Ja, wo man das da auch das Gefühl hat, dass auf einmal auch nicht mehr an der Person kritisiert werden darf.
Nee, logisch. Also dafür sorgt er ja, ne, dass er das 1:1 nur noch mit sich gleichzieht. Und das, ja. man findet einfach Parallelen, ne? Also er hat irgendwelche Bücher gelesen, also vielleicht hat er in seinem Nachtschrank tatsächlich ja irgendwo Bücher, wie die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, und kriegt das nur so schnell nicht hin.
So ein Playbook.
Ja.
Sehr gut.
Wie hebe ich eine Regierung aus?
So. Genau, und deswegen ist halt der Präsident, also das Amt des Präsidenten auch in Fallout eine so unfassbar wichtige Institution.
Ja, was ja aber auch wieder zu dieser ganzen Persiflage auf die amerikanische Gesellschaft auch passt, ne?
Ja. Du hattest Experimente erwähnt.
Ja, absolut. Also man kann die Enklave mit vielem verbinden. Die hat ihre Finger nicht nur ganz tief so im KI-Sumpf, wenn wir jetzt an Präsident Eden denken, sondern züchtet sogar intelligente Deathclaws, die sogar reden können. Kelly, was sind eigentlich ganz normale Deathclaws? Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Und wie heftig sind bitte welche, die dann auch noch sprechen können?
Ja, also Deathclaws ist ja auch so ein großes. Also wenn man an Fallout denkt, denkt man an Powerrüstung und Deathclaws, meiner Meinung nach. Und dann kommt der Rest, so Raider und so. Ich finde, Deathclaws sind schon ein sehr starkes Fallout-Ding. Obwohl wir schon letzte Folge festgestellt haben, in Fallout 1 sahen sie noch ganz anders aus.
Absolut. Und die Konzeptarts waren ja noch mal anders.
Ganz wild. Auch hier, wenn man sich jetzt New Vegas und 3 ansieht, die Deathclaws, und dann 4 und 76, da sehen sie auch noch mal komplett anders aus.
Ja.
Könnte man ein bisschen argumentieren, Ost- und Westküste, aber dann ist so.
Ja, total. Halt, also da ist ja auch einfach eine aktive Mutation irgendwie zugange. Ja, ne? Genau.
Also wobei ich nicht behaupten würde, da hat sich jemand irgendwie stilistisch an etwas orientiert, was in der 6. Episode einer großen Science-Fiction-Saga unter dem Palast eines Clan-Anführers lebt, in deutlich größer orientiert. Also würde ich behaupten,
wenn man den Kopf austauscht, hast du recht.
Ich finde, bei einigen von denen musst du nicht mal groß den Kopf austauschen.
Gibt's Rancors mit Hörnern?
Okay, lass die Hörner weg. Aber das ist ja noch nicht den ganzen Kopf. Lass die Hörner weg und dann hast du diesen, dann hast du da einen halben Rancor stehen. Gerade wenn du so Fallout 4 und später siehst.
Hast du recht, da ist schon viel Rancor mit drin. Ja, aber wo wir schon über das Aussehen sprechen, wie sieht's denn da aus, Kelly?
Also im Prinzip sind Deathclaws, also im Prinzip so ein bisschen Ähnlichkeit haben sie überall über die Spielen, halt dieses bucklige, große Aussehen mit den langen Armen. Ich finde, bei Fallout 4 ist es ein bisschen so wie T-Rex mit langen Armen, also wenn T-Rex Arme gehabt hätten, meiner Meinung nach. Dann halt, wie du schon gesagt hast, die Hörner sind sehr, und das mit den Hörnern hat auch bisschen auf den zurück aus, was Deathclaws erschaffen wurden, weil Deathclaws wurden aus, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, das hieß Jackson-Chameleon. Das ist die DNA-Vorlage für die Deathclaws. Könnt ihr gerne mal auf Wikipedia gucken, die sind voll niedlich.
Ja, super bunt, ne?
Ja, das ist auch witzig, wird nämlich auch erwähnt, dass auch wenn diese Jackson-Chameleons natürlich als Chameleons die Fähigkeit haben, sich zu tarnen, dass das Deathclaws nicht können, muss man dazu sagen, es gibt Chameleon-Deathclaws.
Also ich wollte gerade sagen, in Fallout Factions, glaube ich, oder ist das Fallout Brotherhood of Steel?
Warte, ich habe es aufgeschrieben. Es ist auf jeden Fall, in Fallout 4 gibt es die auch.
Ach echt? Ah, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran.
Ich war mir ziemlich sicher, dass es die auch in Fallout 4 gab. Ich glaube, die gab es nur im DLC. Ich glaube, in Nukerworld gibt es eine. Brotherhood of Steel habe ich aufgeschrieben.
Ja, das ist das, was so ein bisschen so sich spielt wie Diablo 2. Das ist halt echt so ein Knaller-Baller-Baller-RPG.
Genau, aber da gibt es halt sehr viele verschiedene Arten von Death Grows. Im Prinzip, wie schon erwähnt, sie wurden aus den Texan-Chameleons erschaffen und das Wichtigste, sie wurden vor dem Krieg erschaffen. Vom Militär. Um in Hochrisikogebieten Einsatz zu finden, damit halt man Menschen nicht dahin schickt, sondern dann in dem Fall dann Deathclaws. Hat nur nicht ganz so gut funktioniert. Und dann, ja. Wir wissen alle, was dann passiert ist. Dann sind die halt beigekommen und seitdem streifen die durchs Ödland. Aber das Witzige ist, dann kommen wir zurück zum Thema mit der Enklave. Die hat sich ein paar Deathclaws, die jetzt halt da waren, geschnappt und hat dann denen noch weiter rum experimentiert. Und so kommen wir zu den intelligenten Deathclaws. Und das Ding an den intelligenten Deathclaws ist, die haben sie, ich weiß gar nicht, ob die schon eingesetzt haben, um Volt 13 zu, naja.
Ja, da war das ich schon. Das ist sozusagen, glaube ich, das ist sogar der erste Feldversuch. Was noch interessant ist, ist, dass diese Mutation der intelligenten Deathclaws nur bei den männlichen Deathclaws funktioniert.
Ah.
Das hab ich gar nicht. Da war so ein bisschen der Gedanke, dass die sich fortpflanzen können mit weiblichen normalen Deathclaws, dass dieser Strang sozusagen nie ausstirbt. Ja, und wenn man sich die Enden von Fallout 2 anguckt, ich meine, das ist nicht wirklich storyrelevant, aber da haben die Entwickler das ja auch in eine ganz klare Richtung gelenkt und auch später nochmal was dazu gesagt. Ich weiß nicht, hattest du da was zu?
Also ich habe nur gelesen, dass es sein kann, dass man einerseits entweder die kompletten intelligenten Deathclaws am Ende ausgerottet vorfindet oder halt nur wenige Überlebende sind.
Genau, ich glaube, ursprünglich solltest du das auch verhindern können, dass die Enklave die intelligenten Deathclaws umbringt. Aber durch irgendeinen Bug funktioniert das nicht. Du kriegst irgendwie immer das Ende, wo Volt 13 dann am Ende von den Deathclaws befreit wird, sozusagen. Aber du triffst noch zwei verbleibende intelligente Deathclaws. Einen, das ist der Anführer von diesem Stamm, der sich dann in Volt 13 niedergelassen hat. Übrigens sehr friedlich. Goris und
Utah.
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall. Und du triffst auf der Ölbohrplattform, findest du noch eine eingekerkerte Deathclaw, eine intelligente. Und dann war ja so ein bisschen dieses Jahr, die können sich mit weiblichen Deathclaws paaren und so. Und da wurde so ein bisschen angeteasert, könnte noch mal wieder was werden. Das wurde später aber von den Entwicklern und Storyschreibern revidiert. Und das Kanonende ist dann wohl, dass alle ausgelöscht wurden. Weil sie das dann schon.
Finde ich echt schade.
Finde ich auch schade, weil ich frage mich, weil die haben als Begründung irgendwie gesagt, dass es zu bescheuert ist mit sprechenden Tieren. Aber wo ich mich so frage, sprechende Tiere sind bescheuert, aber irgendwelche, ja, so grüne Marsmenschen sind nicht bescheuert.
Ja, Aliens.
So, irgendwie Cthulhu-esker, Mythologie-Scheiß, der jetzt da so langsam reinsickert, ist nicht bescheuert. Aber, sprechende Deathclaws sind anscheinend bescheuert. Also, das habe ich nicht so richtig verstanden, aber gut.
Ich auch nicht. Also, ich fand die Idee von sprechenden Deathclaws einfach voll cool.
Finde ich auch witzig, ja. Es gibt auch Mods für Fallout New Vegas zum Beispiel, wo du auch das ganze Spiel ja so mit verschiedensten Mods immer weiter auf das klassische Fallout ummünzt vom ganzen Design und da gibt's dann auch entsprechende Deathclaw, auf die du treffen kannst.
Ja,
und nice. Ich finde das halt auch so witzig, dass eine Organisation, die der Meinung ist, dass alles, was nicht wirklich genetisch vollständig rein menschlich ist, sowieso keinen Lebensinhalt hat. Also
die sehen das ja so, dass Menschen, die mutiert sind, sind nichts mehr wert. Tiere, so what?
Moment. Lass mich meinen Gedanken ausführen. Die sehen sie ja bei weitem nicht als gleichwertig oder was auch immer an. Denen dann aber durch genetische Experimente so viel Fähigkeiten kognitiv einzubauen, dass sie sprechen können, weil das ist ja Sprache, Kommunikation ist eine riesen Leistung im genetischen Bereich, also evolutionär gesehen.
Ja. Also das ist so. Ich glaube, die sind da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Die wollten ja eigentlich nur, dass sie sie steuern und mit denen verständigen können. Und dann wurden die ja so klug, dass die Deathclaws selber für sich gesehen haben, das ist eigentlich gar nicht so geil, jetzt ja einfach so Leute umzulegen. Und deswegen haben die ja auch friedlich mit den restlichen Bewohnern von Vault 13 sozusagen zusammengelebt und haben halt gesagt, okay, ja, was ist denn hier los? Wir sollten die ja einfangen für die Enklave, damit die genetisch reine Versuchskaninchen haben, aber haben dann halt auch gemerkt, das war voll doof und sind dann halt auch voll lieb und so.
Ja, man muss halt dazu sagen, die intelligenten Deathclaws sind halt desertiert im Prinzip und das hat genau. Halt die Enklave nicht gefallen.
Absolut nicht.
Ja, aber das zeigt ja wieder, dass da halt einfach so in so einem genetischen Pott rumgerührt wurde, aber ja, mit einer vielleicht witzigen Idee, aber halt überhaupt nicht zielführend irgendwo mal aufgehört wurde.
Vielleicht auch mit leicht begrenzten Mitteln auf so eine Ölbohrstation.
Ja, zum einen oder halt einfach Wissenschaftler, die sich gesagt haben, oh, können wir noch mehr?
Ja, eben.
Also die hatten auf ihrem Screen irgendwo dieses Would you like more von
Du triffst von, auch in Fallout 2 diesen Doktor, der da die Forschungsführung hatte quasi. Und das ist auch eine sehr große Genugtuung, den dann einfach abzuballern.
Den im wahrsten Sinne des Wortes zu treffen.
Ja, einfach so richtig auseinanderzuschießen.
Und wenn er wieder aufsteht, dann kickst du ihn einfach aus dem Müll.
Ist so. Ja, jetzt sind wir wieder ganz schön abgedriftet, aber wir sind auch gut eingestiegen ins Spielerische. Hast du noch mehr zu Deathclaws?
Nur, dass es halt unheimlich viele Varianten über die Spiele gibt, aber gut, das macht halt auch, also es ergibt halt auch Sinn, dass man halt ein bisschen Variation mit reinbringt, einfach spieletechnisch auch gesehen. Was mich halt erschreckt hat, waren die Deathclaws in Vegas. Es gibt blinde Deathclaws und ich war so, hey, die würden mich wahrscheinlich jetzt schlechter wahrnehmen, weil sie blind sind. Es ist genau andersrum. Blinde Deathclaws können besser wahrnehmen, weil Deathclaws an sich schon schlecht sehen können.
Die sind richtig auf Zack. Ja, da sollte ich einfach die Einheitenbeschreibung komplett auf die falsche Fährte führen.
Das hat mich richtig. Ich meine, in dem Zeitpunkt war ich schon gut ausgerüstet. Das war dann auch kein Problem, die niederzumachen. Da habe ich auch schon die Junction schon durchgehabt.
Man ist bei New Vegas immer irgendwann an einem Punkt, wo man eigentlich keiner mehr was anhaben kann.
Ja, es ist also meiner Erfahrung nach bis jetzt immer so gewesen.
Ja.
Der Anfang ist mal super schwierig, aber wenn man dann irgendwann raus hatte und genug geskillt hat, dann war.
Absolut, ja. Ich war nach dem Old World Blues DLC, war ich eigentlich nicht unaufhaltsam und ich hatte nicht mal eine Powerrüstung.
Aber der hat dir auch so viele Sachen gegeben.
Auf jeden Fall, ja.
Als Upgrades und ich konnte unendlich, hatte eine Stimpack-Produktion da am Ende.
Total, man braucht das einfach nicht mehr. Ja. Ne? Total, ja.
Und ja, eine Sache wollte ich
zum
Thema Deathclaws und halt auch echten Leben. Also Deathclaws gibt es halt auch in natürlich männlich, weiblich, es gibt junge Deathclaws und es gibt Alpha-Deathclaws, aber da muss ich sagen, Leute, hört auf, über Alpha-Wölfe zu reden. Die gibt's nicht. Das ist
so eine Erfindung von so bescheuerten. Ja.
Aber es wird immer noch über den Alpha-Wolf gesprochen und den gibt's eigentlich gar nicht. Aber Alpha-Deathclaws gibt's. Und vor denen sollte man Angst haben.
Auf jeden Fall. Gibt ja sowieso in Fallout 3 hat ja die Enklave nochmal quasi mit denen rumexperimentiert und haben die so lustige Hüte auf, ne?
Ah ja, Fallout 3, stimmt. Da gibt's noch die gesteuerten Deathclaws. Wenn man nicht mit dem intelligenten Deathclaws zurechtkommt, dann einfach ein bisschen Technik dran und dann steuert die man halt einfach wie so ein Videospiel.
Die haben aus ihren Fehlern gelernt.
Genau.
Man kriegt ja von der Brotherhood of Steel auch so einen komischen Disruptor und damit kann man diese Dinger umpolen und dann sind die Deathclaws dann auf deiner Seite, die so einen Hut aufhaben.
Geil.
Ja, das ist so.
Man kann auch die Einheit kaputt schießen.
Genau.
Dann sind die verwirrt und greifen halt auch alles andere an.
Ja, das funktioniert. Das ist ziemlich cool. Sind die eigentlich aus einem Download-Content? Weißt du das? Oder sind die im Grundspiel mit drin?
Boah, das kann ich noch nicht sagen. Soweit bin ich bei Fallout 3 nicht. Ich habe jetzt reingespielt und bin gerade aus Megaton draußen.
Ja, ich habe es ja gerade durchgespielt und ich überlege, ob ich jetzt nochmal so einen bösen Durchgang mache. Aber der Far Harbor Content vom Miniaturenspiel steht ins Haus und deswegen überlege ich auch einfach Fallout 4 nochmal anzufangen.
Auch ein DLC, was ich finde, das sich absolut lohnt.
Total.
Ich liebe Far Harbor so sehr.
Ich finde auch Fallout 4 ist einfach so schön, ne? Das sieht einfach so gut aus.
Und jeder, der was anderes sagt, ich möchte nicht hören, hier, aber das hat so viel geredconnt.
Ja, ich finde Fallout 4 vom Spiel her auch nicht so gut, aber es sieht halt einfach fantastisch aus.
Es sieht gut aus und es macht halt auch Spaß, weil das Gunplay einfach auch schon ein Step mehr ist als jetzt hier 3 oder New Vegas.
Ja. Und doch, ich will das schon hören und wenn ihr eure Meinung kundtun wollt, in den Kommentaren oder auch sonst irgendwo, auf unserem Discord oder bei Instagram und so weiter, welches Fallout euer Liebstes ist und sieht Fallout 4 wirklich geil aus oder nicht? Hashtag Laberclaw.
Genau, oh ja. Gut, dass du dran denkst. Das werde ich am Ende auch nochmal erwähnen. Der tolle Podcast, bevor wir jetzt hier in unser nächstes Thema-Abschnitt gehen, der tolle Podcast In die Dunkelheit mit dem lieben Seppo und dem lieben Simon. Ganz, ganz toll. Höre ich sehr, sehr gerne. Och, das ist gar nicht negativ gemeint, aber höre ich gerne zum Einschlafen, weil ihr einfach tolle Stimmen habt. Ihr habt ein ganz tolles Ding, dass ihr jede Woche immer am Ende so ein tolles Schachtelwort nennt, was alle Leute kommentieren sollt. Und dazu wollen wir auch aufrufen. Und vielleicht halten wir uns dran, dass wir das jetzt jede Folge machen. Ihr kommentiert bitte überall, wo ihr gerade hört, wo ihr gerne kommentiert, einfach einmal Laberclaw. Einfach Laberclaw. Das ist unser dieswöchiges Hashtag, beziehungsweise unser Kommentierwort. Ihr müsst das gar nicht als Hashtag schreiben. Einfach Laberclaw. Und dann schreibt gerne noch einen netten Kommentar. Aber Laberclaw, dann wissen wir, dass ihr zumindest bis hierhin gehört habt.
Weil ich glaube, wir sind ja doch schon wieder relativ lang dabei.
Ja, aber das ist quasi unser abgedrehtes Experiment. Mhm. Und wollen wir über das andere abgedrehte Experiment der Enklave schnell sprechen?
Ja, wir wollten nämlich ein bisschen so sein wie die Enklave, aber mit Faschismus haben wir es nicht so und deswegen haben wir uns für die Experimente entschieden. Deswegen machen wir ein abgedrehtes Kommentierexperiment.
Genau, sehr geil. Kriegst du das, Andy, kriegst du das noch schnell zusammen? Oder sagst du...
Was?
Das andere abgedrehte Experiment, was die Enklave gemacht hat, neben den Deathclaws, wo wir gerade von unserem eigenen abgedrehten Experiment gesprochen haben.
Ja, hat was mit Clint Eastwood zu tun, und zwar Frank Hurrigan. Das ist die ultimative Waffe der Enklave, zumindest in Fallout 2. Und ich finde, bis heute ist es eigentlich das Krasseste und Coolste, was die Enklave gemacht hat. Und Frank Hurrigan und was der mit Clint Eastwood zu tun hat, erzähle ich euch gleich. Der Typ ist nämlich der Endgegner aus Fallout 2. Jetzt haben wir ganz schön was gespoilert, aber den trifft man schon ziemlich am Anfang das erste Mal und ist sich da schon ziemlich bewusst, okay, der wird auf jeden Fall noch Thema. Und der ist ein Symbol für die entmenschlichste Brutalität der Enklave. Und seine Geschichte ist doch sehr, sehr, sehr düster. Aber vorerst will ich erklären, was das Ganze mit Clint Eastwood zu tun hat. Denn witzigerweise gibt es den Film In the Line of Fire, die zweite Chance, mit Clint Eastwood von 1993. Und da spielt Clint Eastwood einen Secret Service Agent, der zum Personenschutz des Präsidenten eingeteilt ist, und zwar beim Attentat auf John F. Kennedy. Und der heißt Frank Hurrigan. Und witzigerweise ist die Vorgeschichte von unserem kleinen Frank Hurrigan aus Fallout 2 gar nicht mal so anders. Also ich glaube, die Macher von Fallout 2 waren große Filmfans und haben wohl diesen Clint Eastwood-Film irgendwann mal gesehen.
Es ist ja auch ein Filmklassiker. Also
ja, und zwar ist Frank Hurrigan im Jahre 2211 geboren. Und ist ursprünglich ein Special Agent im Secret Service und steht im Dienst von Präsident Dick Richardson. Und im Alter von 25 Jahren ist er auf einer Mission zur bekannten Mariposa Militärbasis. Und da wird er leider dem FEV ausgesetzt. Ja, was da genau passiert, das weiß man nicht, aber er scheint irgendwie im krassen Kontakt mit dieser ekligen Glibberflüssigkeit gekommen zu sein. Und so wird er zu einem Supermutanten. Die Enklave hat da natürlich gar keinen Bock drauf, weil Mutanten ist natürlich unrein und das sind Abweichlinge vom menschlichen Reinheitssiegel sozusagen. Aber dann wird sich entschieden, Mensch, der hat so gute Dienste für uns geleistet. Wir haben ihn zwar auf so eine Strafmission geschickt, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat, weil er seine eigene psychische Verfassung nicht besonders gut im Griff hat und dazu neigt, durchzudrehen. Ist er auf diese Strafmission gekommen, da wurde er leider mit dem FEV infiziert, aber aus dem können wir noch was machen. Und dann nehmen sie ihn mit zur Poseidon-Ölplattform und da schnippeln und experimentieren sie mal so 2 Jahre lang an ihm herum. Und da wird er von Dr. Charles Curling mal richtig schön modifiziert. Der kriegt eine maßgeschneiderte Power Armor, ganz klar orientiert an der X-01, die Enklave ja auch für ihre eigenen Soldaten entwickelt hat. Und die ist einfach riesengroß und passt diesem Supermutanten. Die ist aber fest mit ihm verbunden und versorgt ihn mit Drogen und anderen Chemikalien und heizt ihn so richtig schön ein. Er ist quasi so ein Darth Vader auf Steroiden. Und ja, vielleicht das uneheliche Kind von Darth Vader und dem unglaublichen Hulk auf Steroiden. Das ist glaube ich, ein guter Vergleich.
Oh Gott.
Hoffentlich haben die ein Home-Video dazu gedreht.
Nein, hoffentlich nicht. Vor allem, weil du auch den unglaublichen Hulk angesprochen hast und nicht einfach Ski-Hulk oder irgendwie sowas.
Nein.
Oh, ich glaube, das will, glaube ich, keiner sehen.
Hulk Witzig. Smash.
Tiefer.
Anakin, du warst mein Bruder. Ich weiß nicht, was du jetzt bist. Ja, der Hulk hat auch noch...
findet gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, auch hier ja wieder spannend, ne? Trotz ihrer Grundphilosophie, das alles mutierte quasi, ne, sowieso nicht mehr. Aber hier wieder so, Special Agent, da können wir noch was draus machen. Schmeiß mal nicht weg. Das ist wieder diese Schrebergarten-Mentalogie, diese Schrebergarten-Grundeinstellung, die da durchkommt und gesagt wird, so, den nimm mal mit.
Ja, klar.
Da machen wir noch was draus.
Da kann man noch was draus machen. Zum Beispiel dem bionische Augen einsetzen, Servos an Arm und Bein und integrierte Waffen in sein Fleisch. Also der ist echt, da haben sie wirklich, ich glaube, die haben auch gedacht, da kommt kein weiteres Fallout. Ich glaub, die haben gedacht, okay, wir machen jetzt alles.
In den verbauen wir jetzt alles. Nach uns die Sinnflut.
Genau, wir machen den ultimativen Sorg. Die von Toy Story.
Die Werte sind ja bei dem auch alle komplett bis ans Maximum gemaxt. Also, da geht ja nichts mehr.
Ja, ist quasi der heftigste Fallout-Endboss auch mit 9999 Lebenspunkten, glaube ich. Mhm. Das ist schon doll.
Ja, wobei man auch hier halt einfach mal in Frage stellen muss, jetzt mal abgesehen davon, ob man sagt, da kommt vielleicht kein Teil mehr. Aber es sollte halt einfach der ultimative Endgegner geschaffen werden, ne?
Absolut, ja.
Und dann halt auch wieder Zeitgeist, ne? Auch hier kommen wir wieder in diesem Bereich, ne? Also zur gleichen Zeit waren sehr beliebt, sowas wie Power Rangers und so. Also, ne? Oder der von dir angesprochene Zorg.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist einfach kompletter Trash. Aber den gibt's sogar als Miniatur für Wasteland Warfare, ne? Das ist richtig, richtig cool. Wollte ich mir immer mal holen. Obwohl ich bei so Named Characters mich immer schwer tue, die im Spiel auftauchen zu lassen. Aber ich finde den einfach vom Design her, finde ich den richtig, richtig super.
Hey, immer, dann ist das halt so eine Lauf-Weg-Mission.
Ja, genau.
Aber also, ich würde so Named Character nie sterben lassen, aber geht ja auch nicht. Aber einfach so eine so, oh, ihr habt den und den, ne?
Du bist Farmer im Wasteland. Wie viele deiner Kinder willst du ihm in den Weg schubsen, um selbst zu entkommen?
Aber der Kerl ist auch riesig. Der ist, glaube ich, größer als normaler Supermutant.
Ja. Auch durch diese Rüstung und durch die Bioniken und sowas. Und der ist durch den FEV werden ja viele Menschen in ihrer Wertung zum Supermutanten sehr, sehr dumm. Und das hat auch seine Intelligenz reduziert, aber seine Loyalität zur Enklave, die ist unerschütterlich. Also wir haben hier er ist auf jeden Fall dümmer geworden, aber sehr stark und sehr loyal.
Die perfekte Waffe halt.
Genau, und so sieht er sich auch selbst. Er sieht sich nicht als Mutanten, sondern als Elite-Soldaten und das Werkzeug der reinen Menschheit. Also er ist sich dem auch bewusst, was er darstellt. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gefährlich. Das ist halt ein echtes Ein-Mann-Todeskommando. Der macht halt auch alles, was ihm gesagt wird. Der tötet, also so trifft man ihn auch das erste Mal. Da ballert er eine Familie, also er schießt da einfach, exekutiert er eine Bauernfamilie inklusive Kind. Das ist halt auch so krass. Das ist so der erste Secret Encounter, den du so im Wasteland triffst. Und dann sagt er noch so, ja, halt dich da raus, das geht dir nichts an. Und dann hauen die halt wieder ab. So, das ist ja richtig krank, Mann. Und ja, der knallt halt auch einfach alles ab. Der, als sie dann checken, dass die Deathclaws im Vault 13 nicht mehr so auf ihrer Seite sind und da ihr friedliches Leben führen, denkt sich die Enklave, nee, friedliches Leben, nicht mit mich. Und dann schicken sie hier Frank dahin und Frank räumt da richtig auf. Gibt auch eine krasse Cutscene dazu, wie er da wirklich richtig, richtig durchrockt. Da kannst du dir so die Überwachungsbänder angucken, wenn du dann wieder in Vault 13 bist und überall sind tote Deathclaws. Ja, das sind so die berüchtigsten Szenen mit ihm, ne? Also das ist wirklich so dieses erste Treffen, wo du denkst, ach du Scheiße, was ist das denn? Und dann siehst du ihn erstmal für etliche Spielstunden nicht mehr. So, das ist auf jeden Fall ein guter Teaser am Anfang, finde ich richtig, richtig, richtig gut.
Oh ja.
Und ich glaube, zum Fight am Ende, da sagen wir dann lieber was in der offiziellen Fallout 2 Folge ganz am Ende dieser Staffel. Da freue ich mich aber auch über vorhergenannten Simon von In die Dunkelheit, weil der hat sich schon angekündigt, dass er mit uns Easter Eggs von Fallout 2 machen möchte.
Oh ja, definitiv. Nice. Auf die Folge freue ich mich tatsächlich auch richtig.
Ja.
Die Singleplayer-Mission, wie viele eigene Kinder schubst du ihm in den Weg, würde ich aber auch spielen. Und dann musst du jedes Mal auch so einen Wurf machen. Stolperst du über dein Kind und wirst gefressen oder schubst du es ihm nur in den Weg?
Finde ich gut. Ja, ich finde generell, mit Kindern ist immer gut. So als dreifacher Familienvater kann ich das nur unterstützen. Das ist auch wichtig, wichtig, das Familienthema mal ins Game auch mit reinzukriegen.
Ja, es ist wichtig. Also auch mal über Familie sprechen.
Ist so, ja. Also das als Tabletop fände ich mal. Vielleicht machst du dich da mal ran. Wir brauchen auf jeden Fall Modelle für Kinder.
Okay.
Das wird auf jeden Fall ein super Spiel. Freue ich mich schon drauf. Ja.
Ich habe noch ein Fun Fact zu Frank Oregon.
Unbedingt.
Es gibt, du kannst ein Serum kriegen, das Supermutanten tötet. Das sollte eigentlich Supermutanten heilen, es tötet sie aber. Es wirkt bei Frank Oregon nicht.
Ja, stimmt. Das war auch so ein Part von dem Spiel, den habe ich schon wieder ganz vergessen. Da denkt man noch so, als man das alles liest, geil. Das wird ein easy Ding. Man denkt so an den Master aus Fallout 1, das wird genau so ein einfaches Endgame und dann funktioniert es einfach nicht.
Das funktioniert nicht. Das fand ich halt nur witzig. Ich habe erst ein Video zu Frank Oregon geguckt, deswegen.
Ja, cooler Charakter, ist einfach so richtig over the top. Und mit sowas hat Fallout, glaube ich, dann auch bis zum Liberty Prime nicht mehr so richtig aufgewartet mit so einer Superlative. Ich sag mal, in New Vegas ist ja alles relativ down to earth, so. Und ich glaube, Liberty Prime und Frank Oregon sind so die beiden krassesten rumlaufenden Typen da, ne?
Hätte ich ja Zeit dafür und so weiter, das wäre halt auch so mein Charakter, ne? So bei Cosplay. Aber ich habe da gar keinen Elan irgendwie, was reinzustecken.
Frank Oregon?
Ja, setz dich nur mit Mark auseinander. Der lehnt das ab, klein anzufangen. Ja, wundervoll. Dann haben wir heute wirklich, wir sind ja wirklich so richtig einmal querbeet, ne? Enklave, Deathclaws, Frank Oregon. Verschwundener Präsident. Wir haben heute wirklich richtig, wir haben die großen fünf quasi.
Das ist, wenn man nicht vorlaut denkt, an was man denkt.
Die großen vier Scheusale haben wir heute.
Richtig viel abgeschweift.
Ja, schwofen ist auch schön.
Richtig viel Dünnpfiff gelabert teilweise.
Sehr gut. Ja, ich darf schön viel schneiden, aber ich habe noch ein paar Tage Zeit.
Ja, wir haben viel gelabert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber war sehr, sehr schön, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht mit euch beiden.
Ja, war wieder mal ein inneres Blumenpflücken.
Bin immer noch froh, dass wir immer noch unsere wöchentlichen Releases beibehalten. Das ist unglaublich für mich, aber liegt vielleicht auch immer noch an meinem stetigen Bayern-Aufenthalt hier. Das haben wir gut getimed auf jeden Fall. Ja, denkt an die Laberclaw. Schön in die Kommentare, ob bei Spotify oder Instagram. Es ist völlig egal. Hinterlasst uns eine tolle Bewertung, da würden wir uns ganz doll drüber freuen. Folgt uns auf allen Portalen, das wäre super. Schreibt uns ganz viel. Nukacast@gmx.de ist auf jeden Fall auch eine Adresse, wo ihr immer alles loswerden könnt. Wir verlesen auch gerne eure Leserbriefe in der Sendung, wenn ihr da Lust drauf habt. Kommt auf den Discord, macht uns da eine Freude, hängt da mit den Leuten ab. Beteiligt euch da an der Community, das sind wirklich alles nette Leute. Das ist eine sehr, sehr lieber Zusammenhalt und die schreiben so nette Sachen, oder?
Bin ich mega stolz drauf, was da passiert ist. Das ist schon cool.
Ich finde auch, das sind alle sehr, sehr nett miteinander. Bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass unser kleines Projekt, unsere kleine Community schon so gewachsen ist nach einer Staffel. Und wir freuen uns auf viele weitere Staffeln und natürlich auf die nächste Folge. Aber bis dahin müsst ihr euch noch eine Woche gedulden und vielleicht kommt noch eine Special-Folge mit Interview mit den Leuten von Leech. Wir sind gespannt, was da so rauskommt und entlassen euch dann erstmal in diesen lauen Dienstag-Sommerabend.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Newcastle, dein Vorort-Podcast.